Ja, vielen Dank für die Einleitung und schön, dass ihr alle noch hier seid. Das ist quasi so ein bisschen der Follow-up-Vortrag zum vorherigen. Als ich den, also das gesehen habe im Programm, hatte ich ein bisschen Angst, dass es Überschneidung gibt, aber es ist doch gar nicht so viel geworden. Deswegen ja, hoffe ich, dass ihr noch was mitnehmen könnt. Genau, kurz zu mir, bevor es mit dem Inhalt losgeht. Ich bin, komme ich aus dem Software Engineering. Also ich habe da mal dazu promoviert, wie man mit Unit-Tests die Performance von der Software messen kann. Und bin dann seit 2022 Assistant Professor an der Lancaster University in Leipzig geworden, also in einer britischen Uni, die eine Niederlassung in Leipzig hat. Und dann, wenn man so mit der Promotion fertig ist, schaut man sich halt andere Themen an. Da habe ich ein bisschen auf Observability Overhead geschaut. Als Professor muss man eben auch lernen, deswegen ein bisschen auf Didaktik. Und das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist es eben das Benchmarking von LLM, was natürlich irgendwie mit dem Benchmarking von Software, auch mit Unit-Tests sozusagen zusammenhängt, aber technisch ein bisschen anders funktioniert. Wieso schauen wir uns das an? Ich habe mal hier Gemma gefragt, was das sagt, wieso Benchmarking relevant für die Chemnitzer Linux-Tage ist. Und da hat das gesagt, also Linux als Grundlage, die Chemnitzer Linux-Tage sind traditionell stark auf Linux ausgerichtet. Überraschung. Und hat dann eben gesagt, ja, das sozusagen, und Large Language Models werden eben meistens auf Linux-Systemen betrieben. Manche sozusagen LLMs sind auch Open Source, was vielleicht eher ein Stretch ist, das zu sagen, aber ja, also, und bei Mistral vielleicht auch ja, nicht ganz zutrifft, aber ja, es gibt Open Source LLMs. Im engeren Sinne auch. Und dann kommen noch so ein paar andere Sachen. LLMs sind ein Hot Topic. Und was vielleicht so am wichtigsten ist, Selbsthosting ist eigentlich eine Strategie, die Hoheit über die eigenen Daten zu behalten. Also wie wir das vor zwei Vorträgen gesehen haben, die digitale Souveränität, die kann man eben nur letztlich voll haben, wenn man die Sachen selbst hostet. Also das heißt, das LLM hat hier sozusagen auf diese Frage, wieso das relevant ist, bei mir lokal, denke ich mal, eine halbwegs brauchbare Antwort geliefert. Das war Gemma 3N mit dieser 4-Bit-Quantisierung auf einer Radeon RX 480, das heißt einer fast 10 Jahre alten Grafikkarte, hat aber 29 Sekunden Antwortzeit gebraucht. So, und die Frage ist jetzt, ist das gut? Die erste Frage ist sozusagen, wie ist das gut? Wie entsteht diese Performance von LLMs? Und wie kann man dann die Qualität bewerten? Und den Fragen möchte ich mich heute in dem Vortrag widmen. Da werde ich zuerst ein bisschen darauf eingehen, was brauchen LLMs generell für Ressourcen? Auch nochmal so ganz grundlegende Dinge. Dann werde ich darauf eingehen, wie man LLMs benchmarken kann, weil sich das logischerweise von normalen Software-Benchmarks ein Stück weit unterscheidet. Und dann schauen sozusagen, wie wir das an der Uni Leipzig im Chiara-Rechencluster gemacht haben. Das heißt, die Uni Leipzig, sozusagen, da gibt es eine ganze Menge Forscher, die für ihren täglichen Bedarf eben natürlich auch mittlerweile LLMs brauchen. Und da haben wir am Rechenzentrum oder mit SCATS AI begonnen, da was zu hosten, damit die eben nicht auf solche kommerziellen Dienste zugreifen müssen, eben nur für Forschungszwecke, sozusagen im rechtlichen Sinne kein Produktivsystem. Und da möchte ich dann drauf eingehen, also sozusagen, das ist auch der Punkt, wo ich dann praktisch ausprobiert habe im größeren Maßstab. Und da gehe ich dann drauf ein, wie da das Benchmarking, was wir da für Ergebnisse hatten. So, los geht's mit dem Ressourcenbedarf. Woher kommt überhaupt der Ressourcenbedarf von einem LLM? Was ist überhaupt ein LLM? Wir haben heute schon relativ viel drüber gehört, aber es hat noch niemand auch so richtig definiert. Also ein LLM ist ein tiefes neuronales Netz mit mehr als einer Milliarde Parameter, basierend auf dem Pre-Training-Fine-Tuning-Paradigma, sagt so eine relativ aktuelle Publikation. Das heißt sozusagen, wir haben ein neuronales Netz, das haben bestimmt die meisten schon mal gehört. Es ist sozusagen, normalerweise sagt man, die Autoren hier sagen eine Milliarde Parameter, gibt auch Leute, die das anders sehen. Und das Pre-Training-Fine-Tuning-Paradigma wird angewandt. Das heißt, das wird sozusagen, es gibt so ein generelles Pre-Training, wo das Modell quasi, das GPT-3 oder das Llama 1 entstanden ist. Und dann gibt es ein Feintuning und dann entstehen die Modelle, die wir eigentlich nutzen. Also das meiste, was wir jetzt so im Alltag nutzen, sind diese Instruct-Modelle. Das heißt, wenn wir mit einem Modell chatten, also bevor wir mit dem Modell chatten, wenn wir sowas fragen würden, was ist die Hauptstadt von Dresden, dann würde das versuchen, diesen Satz zu vervollständigen. Und würde also sagen, was ist die Hauptstadt von Dresden und was sind schöne Sehenswürdigkeiten in Dresden. Also es würde immer versuchen, Texte fortzuführen. Und durch das Feintuning wird es dann halt auf den Anwendungsfall angepasst. Das heißt, es wird ein Instruct-Modell oder wird vielleicht auch ein Code-Modell, wo es dann halt nochmal mit Code-Schnipseln gefüttert wird und dann für dieses Coding angefasst wird. Ja, was man vielleicht schon mal gehört hat, es gab halt diese sozusagen 2017 diese Transformers-Architektur, wo die der sozusagen was also der erste Meilenstein war, um diese LLMs, die wir heute haben, zu entwickeln. 2020 kam das GPT-3 raus, was so das erste richtige LLM war mit 150 Milliarden Parametern, und das ist immer ein bisschen verwirrend. Wir schreiben dieses B, das heißt das immer nach dem Namen, das ist halt das Parameter, das sind aber deutsche Milliarden, im Englischen heißt das halt Billion, deswegen das B. Und das Besondere an diesem Modell war, dass es sozusagen das Zero-Shot-Learning unterstützt. Das heißt, vorher hat man immer so etwas gesagt wie, ein Apfel ist eine Frucht, eine Kiwi ist eine Frucht und was eine Banane, und dann musste das eben, konnte es eben irgendwann sagen, eine Banane ist auch eine Frucht. Und jetzt sozusagen kann man aber einfach fragen, was ist die Banane, und dann kann es sagen, die Banane ist eine Frucht. So in die Richtung. Dann gab es sozusagen, zu dem Zeitpunkt hat man immer gedacht, sozusagen, je größer, desto besser. Das heißt, je größere Modelle wir haben, desto besser sind die. Das wurde dann so ein Stück weit abgelöst oder in Frage gestellt von diesen Small Language Models. Also zum Beispiel Llama 1 ist 2023 rausgekommen mit dieser 7b-Variante, die halt erheblich kleiner ist. Und das hat auch dieses Open Weights Ökosystem quasi initiiert, was ja nicht wirklich Open Source ist, aber es ist wenigstens so, dass wir es eben auf unserer Hardware laufen lassen können, das heißt, dass wir eine gewisse Kontrolle drüber haben. Und letztes Jahr kam dann nochmal mit dem Gemma 3N sozusagen eine Generation von Modellen raus von Google, die es ermöglichen, dass wirklich die darauf optimiert sind, auf unseren Rechnern zu laufen oder auf so ja, Edge Computing System. So, die brauchen immer noch eine ganze Menge, wie im vorherigen Vortrag haben wir das gesehen, auch diese Edge-Computing-Sachen brauchen noch eine ganze Menge Ressourcen. Woher kommt dieser Ressourcenbedarf? Ganz kurz, sozusagen, wir haben ein tiefes neuronales Netz, wir haben zwischen diesen ganzen, haben diese Neuronen, das sind sozusagen, jetzt, auf der linken Seite haben wir die Eingabewerte, dann werden die multipliziert mit jeder immer so eine Matrix. Daraus können wir in diesen Hidden Layer, kriegen da bestimmte Werte, die werden dann bestimmte, also n-mal eben multipliziert mit irgendwelchen Matrizen, die trainiert wurden vorher, und dann kriegen wir da unseren Output. So Detail ist noch, sozusagen in jedem Neuron gibt es noch so eine Aktivierungsfunktion. Das Wichtige ist sozusagen für Takeaway, diese Matrix-Multiplikation ist eigentlich das, was die Zeit kostet und weshalb wir relativ teure Hardware auch dafür brauchen. Sagen, unsere CPU ist da nur bedingt dafür geeignet, dass es wie so eine typische CPU ausgebaut ist. Das Wichtige hier ist, wir haben sozusagen eine bestimmte Menge von diesem Algorithmic and Logical Units und Floating Point Operation Units und so eine Load Store Unit, die eigentlich aus unserem Speicher die Sachen holt, die wir brauchen, wenn sie nicht gerade im Cache sind. Heutzutage haben die dann auch manchmal so zum Beispiel Single Instruction Multiple Data Units, dass man das sozusagen nicht nur eine Addition zur Zeit ausführen kann, sondern mehrere Additionen. Wir kommen aber sozusagen trotzdem jetzt zum Beispiel mit so einer Ryzen 7, einer CPU von 2021, kommen wir auf 1000 GFLOPs, also 1000 Giga Floating Point Operations die Sekunde. Die absolute Zahl hilft uns noch nicht so viel, aber wenn wir jetzt das vergleichen, wie so eine GPU aufgebaut ist, in der GPU haben wir sozusagen ganz viele Stream-Prozessoren, die ein bisschen, also die im Grunde von dieser ALU, also die im Grunde nur die Algorithmic-Units sind, und dazu noch so Tensor-Cores, die also gesamte Matrix-Multiplikationen in einem Schritt machen können. Und mit diesen, und was noch sozusagen hier ist, so ein bisschen fetter, die Data Caches, also die können sozusagen aus dem RAM laden die noch erheblich schneller die Daten. Und dann kommen wir halt mit so einer typischen, mit einer Radeon RX 480, also mit einer relativ alten GPU, ist auch sozusagen dieselbe, die wir vorhin gesehen haben, die mein Llama-Antwort generiert hat, kommen wir auf 5000 Gigaflops, GFLOPs. Das heißt, da sind wir sozusagen Faktor 5 und mit 6 Jahre älterer Hardware. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall GPUs, um das halbwegs sozusagen vernünftig auszuführen. Wenn wir jetzt die GPUs haben, ja, das doppelt sich jetzt so ein bisschen mit dem vorherigen Vortrag, dann haben wir eben diese Größen, die wir darauf, wir haben unsere Modelle mit unseren Größen, die wir hosten wollen. Was bedeutet die Größe? Sind eben die Milliarden, die englischen Billion. Zum Beispiel, also ein typisches Speicherformat ist immer FP16, das heißt so eine volle 16-Bit-Floating-Point-Zahl. Und dann muss man davon ausgehen, dass immer, wenn wir P-Parameter haben, dass es P mal 2 Gigabyte ist. Das heißt, hier so ein 175B-Modell würde 350 Gigabyte VRAM brauchen. Also völlig außerhalb von dem, was wir eigentlich so normal bei uns zu Hause haben. Was da technisch drin passiert, ist, dass immer so eine Mantisse und seinen Exponent speichern. Das heißt hier, wenn wir zum Beispiel diese hypothetische 0,3007,8125 speichern wollen, dann würde das diese 1231 speichern und die minus 12 speichern und darüber wäre dann die Zahl abgebildet. Das, wie der Kollege vorher schon gesagt hat, können wir reduzieren durch Quantisierungen. Und die typischsten, ich würde sagen, so die typischen Quantisierungen sind diese drei hier. Hat auch der Kollege vorher erwähnt, aber nicht dann auf die Details eingegangen. Also sozusagen int 8 ist sozusagen einfach, das wird als Integer gespeichert. Das heißt, wir schauen uns so eine ganze Matrix an in einem neuronalen Netz und schauen dann, was ist dann ein guter Faktor. Zum Beispiel hier könnte dieser Faktor 0,004 sein. Und dann speichern wir nur zum Beispiel 752 für diese 0,3008 und dann multiplizieren wir das beides und kriegen die 0,3008. Je nachdem, wie unsere Zahlen liegen, können wir damit schon Genauigkeit verlieren. Es kann aber auch sein, dass das gut funktioniert. Das ist sozusagen ein Stück weit Glückssache bei allen Quantisierungen. Und genau, damit kriegen wir dann im Grunde, wenn wir P-Parameter haben, bringen wir P-Gigabyte. Das heißt einfach diese Zahl, die wir in B haben, mal 1. Und dann können wir eben das nochmal mit 4-Bit-Gewichten speichern oder sogar mit 2-Bit-Gewichten. Dann hier kriegen wir etwa 80% und hier etwa 33% von unserem ursprünglichen Speicherbedarf. Und wie der Kollege vorher gesagt hat, sozusagen bei der Int-8-Quantisierung verlieren wir meistens wenig Genauigkeit. Bei den anderen verlieren wir schon eine gewisse verlieren wir Qualität, aber nicht, ist halt sozusagen so, kommt, müssen wir dann halt benchmarken für unseren Anwendungsfall, ob das sinnvoll ist. Was sozusagen fürs Hosting auch wichtig ist, da kamen wir vorher schon ein bisschen, also es gibt eben diese wirklich im klassischen Sinne Large Language Models, die diese emergenten Fähigkeiten haben, womit wir also so Zero-Shot Learning machen können und womit die quasi Reasoning oder so logisches Schlussfolgern betreiben können, was sie vorher nicht gelernt haben. Also sozusagen, wir haben denen vielleicht nicht den Modus Ponens beigebracht, aber die könnten trotzdem in dem Text dann solche Schlussfolgerungen machen. Da würde also je nachdem, der dieses Zitat am Anfang hat 1b gesagt, hier sagt er, also typischerweise sagt man so 30b ist da die Grenze, wo man von einem Large Language Model spricht. Und hier sieht man sozusagen diese unteren hier, wo das nicht kursiv ist, da sind auch die Größen bekannt. Die könnte man theoretisch selbst hosten, wenn man jetzt hier 671 Gigabyte VRAM hätte. Und die anderen, die sind auch gar nicht mehr veröffentlicht. Das heißt, da muss man sozusagen, also hier das GPT-4 und das GPT-5, da sagt OpenAI, also veröffentlicht weder diese Gewichte und sagt aber auch, wir verraten euch sozusagen auch nicht, wie groß das überhaupt ist. Das heißt, wenn ihr es versucht nachzubauen, müsstet ihr selbst die Größe selbst erraten. Also sehr closed source. Und auf der anderen Seite gibt es sozusagen die Small Language Models, wo man sagt, die erlauben eben eine lokale Ausführung, wo wir eben maximal Datensicherheit haben, dafür aber ein sehr begrenztes Weltwissen. LAMA 1 war also das erste, das Gamma 3N ist eben dafür optimiert, das theoretisch auch irgendwie mal auf einem Smartphone ausgeführt werden zu können, wobei das ein verhältnismäßig leistungsfähiges Smartphone dann sein müsste und das Mistral-Small ist ein relativ großes Modell. Und das schauen wir dann nachher noch an, wie sich da die Qualität unterscheidet. Der Kollege vorher ist auch schon ein bisschen auf die Ausführungsinfrastruktur eingegangen. Man muss sagen, der Goldstandard, oder was viele Leute benutzen, ist eigentlich das CUDA von NVIDIA, ist proprietär. Aber die meisten großen KI-Bibliotheken sind im Grunde auf CUDA aufgebaut oder sind zumindest darauf optimiert, mit CUDA zusammen benutzt zu werden. Das heißt, da unterstützt die Tensor-Cores dann in den Grafikkarten sehr gut. Man muss aber sagen, es ist halt einfach erheblich pro Gigabyte VRAM, das man kriegt, erheblich teurer gegenüber AMD, wo es halt Open Source ist, auch theoretisch sozusagen plattformagnostisch. Sozusagen NVIDIA kostet da irgendwie so eine, hier 80 Gigabyte VRAM kosten so 30.000 Euro. Bei AMD reden wir für 192 Gigabyte über 10.000 Euro. Es wird dann eben durch so ein Stück weit durch den Software-Support ausgeglichen. Das heißt sozusagen, AMD ist trotzdem, weil halt dieses Radeon Open Compute nicht wirklich optimiert ist für diese Bibliotheken, wird AMD wird da eben nicht im großen Maßstab eingesetzt und so kann eben NVIDIA mit seinem Closed-Source-Ansatz trotzdem die Margen realisieren, die sie da halt realisieren können. Weil, also technisch ist da ja nicht viel anderes drin am Schluss. Ne? Nochmal zum Vergleich so von Consumer-Hardware, da sind wir im Grunde bei ähnlichen Verhältnissen hier NVIDIA mit 2000 Euro für 32 Gigabyte, AMD mit 800 Euro für 24 Gigabyte. wenn wir jetzt sowas haben, sozusagen, ja. Es wird aber, wie der Kollege auch vorher schon gesagt hat, immer besser. Wenn wir es ausführen wollen, dann ist sozusagen die Ausgangsbasis, wir haben eben entweder NVIDIA mit CUDA oder AMD mit Radeon Compute, Radeon Open Compute, also ROCm. Oder wir könnten auch Vulkan haben, was sozusagen so ein Grafiktreiber ist, der beide unterstützt. Und theoretisch können wir natürlich auch die CPU nehmen für kleinere Modelle. Wenn wir es dann ausführen wollen, brauchen wir so eine Inferenz-Runtime. Das heißt, der Kollege hat da vorhin schon VLM und LAMA-TPP erwähnt, TensorRT und ONNX-Runtime gibt es auch noch. VLM und TensorRT funktionieren nur auf CUDA. Das heißt, da braucht man sozusagen die NVIDIA-Hardware. Die anderen sozusagen sind Multiplattform, oder ja, unterstützen verschiedene Hardware-Plattformen, wobei der Support da wirklich, wie der Kollege es vorher gesagt hat, auch fast wöchentlich besser wird. Also mit dem Linux-Kernel 7, mit irgendwie dem zweiten Release-Candidate ist es eingeführt worden, dass jetzt dass sozusagen diese NPUs auf die sozusagen viele Consumer-CPUs haben, dass die auch unterstützt werden. Und das wird sozusagen in den nächsten wahrscheinlich Monaten auch in das LAMA-CPP reinkommen. Genau, was wir dann als End-User sieht, ist halt entweder diese kommerziellen APIs, die Open-Web-UI, alle benutzen im Grunde diese Open-AI-Web-UI, die dann /VLAN, /Chat oder Completions und so, was man da vielleicht schon mal gesehen hat, hat. Daneben gibt es sozusagen für LAMA-CPP gibt es OLAMA oder auch Lemonade also sozusagen aus dem AMD-Umfeld wird das immer getrieben, was es eben ermöglicht, relativ einfach auch unter Linux mit einer aktuellen Hardware sozusagen dann mindestens mal die Vulkan-Optimierung oder auch dieses ROCm zu nutzen. Und das Ganze, ja, davor gibt es sozusagen noch das Training, aber wir beschäftigen uns in dem Benchmarking nur mit dem, ich habe mich damit nur beschäftigt, wie kann man die beste Performance sozusagen kriegen, wenn man das auf einem das hosten möchte. Und da habe ich mir sozusagen vor allem VLM und OLAMA angeschaut. So viel zum generellen, so was ist der Ressourcenbedarf. Ja, hier nochmal LAMA gefragt, welche Ressourcen brauche ich zum Hosting von LLMs. Ja, also sagt hier sozusagen so GPUs brauche ich generell. Und dann sind hier, ist irgendwo hier ist ein Fehler drin im Text, den finde ich aber gerade nicht mehr. Das ist, ich lasse die Folien hochladen und dann könnt ihr das zu Hause nochmal angucken. War auf jeden Fall nicht ganz richtig, was LAMA hier gesagt hat. Und jetzt hier dafür für die Frage hat sogar 76 Sekunden gebraucht. Qualität ist aber trotzdem durchwachsen, finde den Fehler gerade nicht. Und daher, genau, müssen wir das irgendwie benchmarken. Das heißt, wenn wir sagen, jetzt haben wir, wie auch der Kollege vorher, haben wir vielleicht das LLM, können wir hosten, können wir starten, wir können Hallo sagen und kriegen da so eine Chat-Antwort. Und jetzt die Frage, wie können wir die Güte davon messen? Wie evaluiert man die? Gibt da sozusagen die zwei klassischen Methoden, ist Exact Match oder Multiple Choice. Das heißt sozusagen diesem großen LLM-Boom hat man wirklich Exact Match auch oft gemacht. Das heißt, man hat sowas gesagt wie, was ist die Hauptstadt von Sachsen? Und dann musste das LLM das verstehen und antworten Dresden. Also das, was heute dann, wenn zum Beispiel das sagen würde, die Hauptstadt von Sachsen ist Dresden, wäre das schon falsch. Oder könnte auch sagen, Dresden ist die Hauptstadt von Sachsen, da würde nicht funktionieren. Deswegen, was man dann relativ oft macht, was man heute noch macht, ist Multiple Choice. Das heißt, man macht sowas wie, was ist die Hauptstadt von Sachsen? A, Dresden, B, Chemnitz, C, Plauen. Und dann kann es A, B oder C antworten. Oder da würde man noch so ein System-Prompt mitgeben, bitte nimm halt nur die Antwort. Und das sind durchaus sozusagen herausfordernde Benchmarks, wo man LLMs unterscheiden konnte. Das heißt hier zum Beispiel Hellas Rec ist eins, was so Real-World-Reasoning machen soll. Mal als Beispiel, a woman is standing in the kitchen, cutting up some vegetables. What happens next? She throws a knife into a sink and leaves the room. She mixes the vegetables together and makes a salad. She walks outside to start her car. She puts the vegetables back in the fridge. Ja. Ich glaube, das erste Kanal ist auch vielleicht schon mal passiert, dem einen oder anderen, aber typisch ist vielleicht das zweite, also dass die Frau das Gemüse mixt und dann einen Salat daraus macht. Und da sind die sozusagen waren relativ lange die LLMs nicht gut, um sowas zu erkennen. Und das zweite, so ein Beispiel für einen Multiple-Choice-Benchmark, ist dieser GPQA, Graduate Level Google Proof Q&A. Und der soll sozusagen so Fragen haben, die im Grunde ein Absolvent eines Studiengangs beantworten kann. Das heißt hier in dem Beispiel, an electron moves in a uniform magnetic field perpendicular to its velocity v, which of the following statements is correct? Und ich weiß nicht, wie das zu Ihnen, euch allen geht. Also ich hätte die Antwort nicht gewusst. Jetzt hier faktisch ist es in beiden Fällen B, also the electron moves in circular path with constant speed. Aber ich könnte auch, wenn ich die Antwort weiß, das nicht erklären. Die LLMs, auch sozusagen einfache LLMs, sind heutzutage relativ gut darin, auch das zu beantworten. Das sind sozusagen die klassischen Benchmarks. Das Problem ist, die können auch in vielen Situationen sozusagen jetzt den Text, den ich vorher da generieren lassen habe, wie so es ist Benchmarking von LLMs für die Chemnitzer Linux-Tage ein relevantes Thema? Oder was ist Ressourcenverbrauch von LLMs? Da kann man sozusagen, damit kann man diesen Text nicht kann man nicht prüfen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Das müsste ein menschlicher Experte prüfen. Und das wollen wir natürlich beim Benchmarking von LLMs eigentlich nicht machen. Deswegen gibt es eine ganze Reihe von anderen Ansätzen, moderneren Ansätzen, um LLMs zu benchmarken. Das erste ist so Instruction Following Evaluation. Das heißt, zum Beispiel schreibt eine Geschichte mit 500 Wörtern und dann prüft man am Schluss nur, sind das 500 Wörter. Schreiben eine Geschichte, wo jeder Absatz mit K beginnt oder solche Geschichten. Also Sachen, die man im Grunde letztlich mit regulären Ausdrücken prüfen kann oder mit statischem Code. Das ist so das Erste, was man gemacht hat. Pass at K ist, man sagt sozusagen dem Modell, hier ist Code, generiere Code, der das irgendwie kann. Und dann hat man einen Unit-Test und prüft die Antwort. Und wenn es falsch ist, lässt man das Modell nochmal generieren, nochmal generieren, nochmal generieren. Und wenn man es dreimal generieren lassen hat und es hat beim dritten Mal das richtige Ergebnis geliefert, dann ist irgendwie das K3. Wenn es viermal braucht, ist es 4 und so weiter. Ne? Und sozusagen, je niedriger das K ist, desto besser ist halt das Modell. Dann kann man die auch benchmarken. Für Tool-Nutzung gibt es mittlerweile noch diese Gaia-Benchmarks. Das heißt, wo man sozusagen dem vielleicht drei PDF-Dateien gibt und sagt, hier finde irgendwelche Fakten raus und dann muss das wirklich so die ganze Pipeline selbst bauen. Was wir hier eingesetzt haben, ist LLM as a Judge. Das heißt, das LLM as a Judge funktioniert so, dass man ein LLM fragt nach einer Antwort zu einer bestimmten Frage und dann ein anderes LLM das beantworten lässt. Das heißt, wie sieht das aus? Wir haben hier, und hier ist das konkrete MT-Bench-Benchmark, der das sozusagen initial auch die Autoren haben dieses LLM as a Judge definiert und haben dann den MT-Benchmark definiert. Da gibt es Fragen zum Roleplay, Writing und so weiter oder auch so Logical Reasoning. Die werden dann an ein LLM geschickt und dann hat man einen Evaluationsprompt, der sagt, wie gut ist diese Antwort in Bezug auf Freundlichkeit der Antwort, wie concise ist es, also ist es irgendwie zu wordy oder ist es irgendwie okay. Und natürlich auch, ist es faktisch korrekt und so weiter. Und hier mal als Beispiel. Imagine you're participating in a race with a group of people. If you have just overtaken the second person, what's your current position? Where's the person you just overtook? Und also sagen, in einem Rennen hast du die zweite Person überholt. Wo bist du gerade? Und wo ist die Person, die du überholt hast? Und sozusagen, wenn du die zweite Person überholt hast, bist du dann die zweite. Und die vorherige zweite Person ist dann die dritte. Und das ist so die Referenzantwort. In dem LLM gibt man dann so ein Default-Prompt, der sagt, bewerte das nach Kriterien A, B, C und benutze dabei dieses Format. Und dann ist vielleicht, sagt man vielleicht Freundlichkeit doppelt, also sagt man vielleicht ein JSON-Format, Freundlichkeit, Overall-Score und das sind so verschiedene Kriterien. Ich habe dann in der Regel nur auf den Overall-Score geguckt und der ist dann ein Wert zwischen, oder sozusagen, der soll dann ein Wert zwischen 0 und 10 sein. Vorteil davon ist, man kann komplexe Antworten evaluieren. Das heißt, solche Fragen, die wir ja im täglichen Benutzen von LLMs, eigentlich wollen wir halt, dass das gut funktioniert und wollen wissen, ob ein LLM, wenn wir das jetzt lokal oder einen größeren Server deployen, wir wollen wissen, ob sowas gut funktioniert. Das kann man aber mit so einem Multiple-Choice-Ansatz oder so, kann man das nicht prüfen. Und man kann auch auf verschiedene Kriterien gleichzeitig prüfen. Also man kann prüfen, ist das irgendwie korrekt und ist es halt zum Beispiel kompakt genug. Nachteil ist, wenn man das macht, dann bevorzugen Modelle oder auch Modellfamilien sich prinzipiell oft gegenseitig. Das heißt, wenn ich ein Llama 3 habe, wird es wahrscheinlich von einem Llama 4 die Antworten besser bewerten, also Llama 4 wird die Antworten vom Llama 3 besser bewerten als jetzt ein Gamma-Modell. Und wenn man das sozusagen Also wenn wir sehr große Modelle hosten und wir wollen das bewerten lassen, dann müssten wir wahrscheinlich irgendwie ein kommerzielles Modell nehmen. Das kann dann auch eben API-Kosten verursachen. Von daher ist so ein, ja, es hat Nachteile, aber aus meiner Sicht eben für solche Anwendungsfälle, wenn wir wirklich größere, komplexe Queries haben, ist es halt das Einzige, was wir machen können. Deswegen, ja, haben wir das genutzt bei unserem Cluster an Uni Leipzig. Daneben gibt es noch Metriken, die wir uns anschauen wollen und die man als Benutzer auch immer bemerkt. Also der Zeitverbrauch ist ja so ein entscheidendes Kriterium, weil wir halt wollen relativ schnell eine Antwort haben. Und die Antwortzeit selbst ist aber kein sinnvolles Kriterium. Also wenn wir klassisches Benchmarking haben, wir haben eine Software, wir haben unseren Webserver und wir wollen irgendwie die Route von A nach B in einem Graph, weiß nicht, von Leipzig nach Dresden mit dem Fahrrad bestimmen, dann ist es halt ein sinnvolles Metrik mit verschiedenen Implementierungen, da einfach die Zeit zu messen und zu schauen, wie lange es dauert. Bei LLMs funktioniert das so nicht, weil schon wenn die Antwort ein bisschen länger ist, wenn die ein bisschen kürzer ist, bei demselben Prompt habe ich sozusagen eine andere Antwortzeit, weil die Antwortzeit von der Länge der Eingabe und der Länge der Ausgabe abhängt. Die Qualität hängt aber nicht zwingend von der Länge der Eingabe und der Ausgabe ab. Deswegen nimmt man da eigentlich typischerweise zwei Metriken genommen, die Tokens per Second, das heißt, wie viele Token kann das LLM in einer Sekunde generieren, ja, und die Time to First Token, also wie lange dauert es, bis das losläuft, mir was anzuzeigen. Time per Output Token gibt es noch, Requests per Second und also die gibt dann noch eine ganze Reihe von Metriken, die dann auch vielleicht detaillierter reingehen in was das LLM intern macht. Wir haben uns die ersten zwei einfach angeschaut. Ja, und damit sind wir auch sozusagen schon bei der Fallstudie sozusagen, das sind die generellen Ansätze, die man nehmen kann. Wir haben das LLM as a Judge genommen und das haben das dann bei uns in diesem Chiara-Rechencluster oder bei der Einrichtung des Chiara-Rechenclusters ausprobiert. Die Situation vorher war quasi, dass es so verschiedene Rechencluster gibt, ist auch alles online verfügbar, wer wissen will, was die Uni Leipzig so hat. Das gibt es also für Forscher. Da gab es sozusagen vorher so General Computing Cluster und GPU Accelerated Computing Cluster. Die hier mit dem GPU Accelerated, die hatten 8 Tesla Grafikkarten mit 24 GB RAM. Ist schon nicht schlecht, das ist natürlich mehr als man jetzt auch als Privatperson im Einsatz hat. Aber für die Anwendungsfälle sozusagen der Forscher und auch die Anzahl der Forscher nicht geeignet. Und dann gab es einen Beschaffungsprozess, in den ich persönlich auch nicht involviert war. Sozusagen ich war dann nur der die Software drauf aufgesetzt hat. Aber sozusagen so eine High-End-Hardware wie diese Nvidia H100, die sind im Grunde nicht finanzierbar. Zum Zeitpunkt damals waren das 38.000 Euro. Und deswegen haben wir dann entschieden, 8 Knoten mit so 8 Nvidia L40 zu bestellen. Das war damals sozusagen, wurde entschieden, dass das der beste Trade-off ist. Und damit hat man 8 mal 8 mal 48 Gigabyte. Also schon eine ganze Menge. Und Ziel war sozusagen, so ein OpenAI-kompatibles REST-Interface zur Verfügung zu stellen und so eine Web-UI und das eben einer angemessenen Qualität und Performance. Das heißt, wir haben sozusagen diese Infrastruktur bereitgestellt, wir haben die dann nicht weiter feingetuned für irgendwelche Anwendungsfälle, weil das liegt dann halt bei den Forschern selbst, die dann schauen müssen, ob das für den Anwendungsfall passt, ob die da, wie die REC anwenden und solche Geschichten. Wir haben sozusagen nur die reinen Modelle zur Verfügung gestellt. Das Ganze heißt Chiara-Rechencluster. Das ist ein Chiara, also ist ein KIara. Man sagt ja auch, dass sozusagen die LLMs sind so ein stochastischer Papagei, der halt sozusagen, der das nicht versteht, sondern der einfach nur die Wörter wiedergibt. Und ja, das ist unser KIara. Wie haben wir das dann aufgesetzt? Wer es mal nachmachen will, es ist nicht kompliziert, aber es dauert am Schluss schon ein bisschen Zeit. Wir haben sozusagen sind auch erstmal so ein bisschen in die falsche Richtung gelaufen. Also man kann auch natürlich die ganzen Tools, Olama, Llama CPP und VLM kann man natürlich auch direkt selbst hosten, also selbst so einfach in einem Docker-Container oder einfach direkt auf der Kommandozeile starten. Das ist natürlich, ja, hätte man sich auch denken können, ist eigentlich keine gute Idee, wenn man ein System dauerhaft zur Verfügung stellen möchte für eine ganze Reihe von Benutzern. Deswegen haben wir dann Kubernetes eingesetzt mit KubeAI, was, glaube ich, eigentlich eine sehr schöne Lösung ist. Man muss noch darauf achten, die Versionen von diesen ganzen Sachen müssen kompatibel sein. Das heißt, die GPUs, die Nvidia-Grafikkarten, haben eine Compute-Capability. Wir haben natürlich jetzt relativ neue Grafikkarten gekauft, aber sozusagen gerade diese großen Modelle funktionieren oft auf älteren Grafikkarten dann nicht mehr, beziehungsweise dann muss man halt zumindest schauen, dass die Version von Olama oder VLM und dem Cube-AI übereinstimmt. Und diesen, also eben der Inferenz-Runtime. Ja, und das, was wir dann gemacht haben, ist eben diese Modelle und Runtimes verglichen. Ja, ich lasse die Folien noch hochladen. Sozusagen, da haben wir so einen kleinen Fork von dem Original-Repo, was die Leute, die das MT-Bench gebaut haben, mal gemacht haben. Die hatten das nämlich damals gebaut, nur mit dem Hintergrund mit, wir wollen das gegen ChatGPT evaluieren. Das heißt, da braucht man einen ChatGPT-Token. Und wir haben es quasi so umgebaut, dass man irgendwo eine OpenAI-kompatible Schnittstelle haben kann und dann werden da halt die Restsachen hingeschickt. Ist nicht super kompliziert, aber ja, kann man sagen. Damit kann man es eben dann, den Judge, der darf, kann dann eben auch ein lokales Modell sein oder ein selbstgehostetes Modell. Ja, so ein bisschen so bei uns auch zur Nervosität hat noch geführt, das Cube AI, die hatten irgendwie zwischendurchlich stand da mal auf der Website, dass die nicht mehr maintained sind. Die sind aber jetzt wieder maintained und sozusagen, da stand sozusagen, soweit die es mitbekommen haben, wollten die so CNCF irgendwie Sandbox zertifiziert werden. Da gab es wohl Streitigkeiten, dass die irgendwie nicht in die CNCF Sandbox dürfen. Und dann haben sie gesagt, dann lassen sie es ganz. Hat sich aber jetzt also in Wohlgefallen aufgelöst. Das heißt, das wir haben es zum Glück auch nicht hektisch ersetzt kann man weiter einsetzen. Was macht das? Das Cube AI ist eigentlich dafür verantwortlich, die ganze Skalierung zu überwachen. Das heißt, wenn wir sozusagen, sagen wir jetzt, ganz viele Leute möchten jetzt gerade Llama 3 benutzen, dann würde das Cube AI halt von dem VLN mit Llama 3 20 Pods auf den ganzen Rechner oder vielleicht 8 Pods auf 8 Rechnern starten. Und dadurch muss man eben sozusagen sich nicht um die Skalierung kümmern. Man wählt nur die Modelle aus und sagt so gewisse Rahmenbedingungen, wie die ausgeführt werden. Wer es mal nachmachen soll, möchte, was man machen muss, Kubernetes installieren. Also wir haben das RKE 2 genommen. Funktioniert bestimmt auch mit anderen. Dann braucht man eben die NVIDIA-Treiber, also dieses NVIDIA SMI muss laufen und der NVIDIA GPU Operator, das heißt sozusagen eine Kubernetes-Ressource, die dann es ermöglicht, diese Grafikkarte innerhalb des Kubernetes-Pod zu benutzen. Dann muss man Cube AI installieren, sozusagen einfach diesen Anwendungen folgen und dann definiert man die Modelle, die man ausführen möchte. Vielleicht noch so, ja, was bei uns so der Zwischenstand war. Wir haben es sozusagen nicht geschafft, oder es hat zumindest nicht effizient funktioniert, ein Modell auf verschiedenen Knoten laufen zu lassen. Das heißt, wir haben dann so versucht, mal ein großes DeepSeek laufen zu lassen, was dann eben zwei Knoten sozusagen von dem Cluster gebraucht hätte. Das hat, aber es war Stand sozusagen Juni letzten Jahres, das hat dann irgendwie so lange gedauert, dass wir haben im Grunde keine Antworten bekommen sozusagen. Es hat dann begonnen zu versuchen, das zu berechnen. Das hat damals nicht funktioniert. Aber wieder, also kann sein, dass sich das jetzt mittlerweile schon geändert hat. Und was natürlich auch, was funktioniert, aber super langsam ist, ist, wenn man CPU-Offload hat. Also müssen wirklich alle, man kann sozusagen eine bestimmte Anzahl von diesen Layern von dem LLM, könnte man theoretisch von der CPU berechnen lassen. Was den Vorteil hat, dass man dann ein Teil des LLMs nicht in den RAM laden muss. Und der RAM ist ja so oft ein begrenzter Faktor, wenn man ein großes LLM ausführen möchte. Aber da ist man dann wirklich bei Tokens per Second kleiner 1. Also man kriegt weniger als ein Wort sozusagen die Sekunde daraus. Und das ist eigentlich für jeden praktischen Anwendungsfall nicht vernünftig. Wie sieht das dann aus, wenn man es macht? So sieht so eine LLM, so ganz grob, das Cube AI ermöglicht es, dann hat dann so, es gibt ja die, so verschiedene Ressourcen in Kubernetes, Services Services, Persistent Volumes und so weiter. Und das Cube AI definiert dann eine weitere Ressource, also im Grunde ein Helm-Chart, was man installiert. Und diese Ressource ist dann halt Model, also hier dann sieht man hier dieses Kind Model. Und dann, genau, spezifiziert man ein paar Metadaten, kann dann noch Argumente übergeben und interessant ist halt fürs Load Balancing, sagt man dann, es soll halt zum Beispiel immer einer da sein und es sollen maximal 3 da sein. Vielleicht sagt man auch, es sind manchmal 0 da sein, wenn das Modell nie benutzt wird. Und dann sagt man, wo das sozusagen die Daten liegen, wobei man da so meistens so ein Persistent Volume Claim nimmt. Das heißt, das wird dann in so einem Persistent Volume von Kubernetes gemanagt, damit man sozusagen über die Knoten hinweg auf das die Modelle zugreifen kann und das nicht vielleicht jedes Mal neu runtergeladen wird, wenn ein neuer Pod gestartet wird. Cube AI ist, würde ich sagen, auch ziemlich gut dokumentiert. Also wenn man das benutzen möchte, kann ich nur empfehlen. So, und jetzt hatten wir sozusagen unseren Cluster fertig und jetzt die Frage sozusagen, was soll man benutzen? Soll man Olama benutzen? Soll man VLM benutzen? Und welche Modelle sind da gut? Erster Schritt war sozusagen, dass wir VLM gegen Olama gebenchmarkt haben und geschaut haben für verschiedene Modelle, also das ist irgendein Llama 3 Flavor, wie verhalten die sich? Und da sieht man hier, dass gelbe sind die Olama, wenn wir sozusagen parallele Requests erhöhen. Und hier sind also auf der Y-Achse sind die Tokens, da ist die Time to First Token bzw. Tokens per Second. Wir sehen bei Olama, wenn wir die Parallel-Requests hinschicken, geht es im Grunde fast auf Null runter. Das heißt, hat ja auch der Kollege im vorherigen Vortrag gesagt, also Olama ist wirklich dafür optimiert, lokal ausgeführt zu werden auf einem Rechner mit einem Benutzer. Wenn wir hier parallele Benutzer haben, wird es im Grunde unbenutzbar. Während das VLM hier bei den Tokens per Second, das blaue hier, das sinkt sozusagen leicht, bleibt aber im Grunde auch bleibt auch sozusagen, also mit 100 Tokens per Second ist auch bleibt ganz gut benutzbar. Und umgekehrt, jetzt mit dem Time-to-First-Token, hier das grüne ist Olama, das heißt, die Time-to-First-Token geht hoch, das heißt, der Benutzer muss hier bis zu 2 Minuten warten, 120 Sekunden, bis er die erste Antwort bekommt. Und bei VLM, die Time-to-First-Token ist im Grunde immer relativ nah bei Null. Also wenn wir 100 parallele Requests hinschicken, dann müssen wir ein paar Sekunden warten. Aber das funktioniert, also VLM ist für diesen parallelen Betrieb und wirklich, wenn man eine ganze Menge Nutzer hat, wirklich so der sehr gut funktionierendes Tool. Das war so das Erste, was wir dann entschieden haben, dass wir eben VLM benutzen. Das Nächste ist die Qualität. Und da muss man sagen, sozusagen ist jetzt hier diese Graph, der so... sieht ganz anders aus, okay, aber man erkennt es, glaube ich, trotzdem. Sozusagen, also hier sind sozusagen, normalerweise müssten jetzt hier so Kreise, sozusagen bei der 1 müsste ein Kreis sein um den Mittelpunkt. Und je weiter, also hier ist bei der 0 so der hypothetische Mittelpunkt. Und je weiter wir vom Mittelpunkt entfernt sind, desto besser ist die Qualität. Also 10 wäre volle Punkte, dann wäre der Score immer 10 gewesen von dem Judge Model. 1 ist eben ein Punkt. Und hier sehen wir im Grunde der DeepSeek Coder. Der ist halt bei Writing, Roleplay, Reasoning und so weiter ziemlich schlecht, ist aber bei Coding ziemlich gut. Was vielleicht so, das ist, was wir auch erwarten würden. Die anderen Modelle sind im Grunde alle so zwischen 7 und 9, also sind alle eigentlich ziemlich gut. Also auch alle hinsichtlich dieses Benchmarks. Was aber im Grunde darauf hindeutet nicht, dass die alle ziemlich gut sind oder dass die alle das ChatGPT ersetzen können, sondern dass eigentlich der MT-Benchmark, der ist eben von 2023 und seitdem hat sich die Welt auch weiterentwickelt, sozusagen, der ist halt einfach zu einfach für diese Modelle. Hier ist mal sozusagen hätte ich noch eine Quelle hin tun können, von der Website, diese Benchmark-Evolution, und wir sehen eigentlich immer, wenn so neue Benchmarks veröffentlicht wurden, immer relativ schnell sind dann Modelle gekommen, die sozusagen bei diesen Benchmarks also irgendwann diese Human Baseline erreicht haben, die halt sozusagen so gut sind wie ein Mensch oder besser als ein Mensch. Und die Frage, ob die Benchmarks immer dann noch sinnvoll sind, aber das ist sozusagen bei dem MT-Bench auch passiert, das ist sozusagen, war 2023 ein Benchmark, der schwer war für LLMs, mit heutigen LLMs ist der relativ leicht. Das heißt, da konnten wir sozusagen nicht entscheiden, welche LLMs besser sind, weil die sozusagen alle vergleichbar gut waren für den MT-Bench. Und das Letzte, was wir dann noch gemacht haben, wir haben geguckt, ob wir sozusagen Probleme kriegen, wenn wir plötzlich hohe Last drauf geben. Das heißt, wenn wir sozusagen diese parallelen Requests plötzlich erhöhen, wenn wir zum Beispiel plötzlich 100 Requests geben, was passiert dann mit den Tokens per Second? Und wir sehen, dass sozusagen selbst wenn jetzt eine Rundmail an alle E-Mail-Mitarbeiter schreiben und plötzlich, sobald die E-Mail raus ist, beginnen alle das zu benutzen. Selbst dann sind wir hier noch bei Tokens per Second um die 10, beziehungsweise mit dem Mistral um die 30. Das heißt, das ist dann immer noch okay. Das heißt sozusagen, dieser Setup ist, würde ich sagen, praktisch benutzbar. Wir haben eben nicht die Modellqualität, die jetzt ein ChatGPT hat, aber trotzdem sozusagen für tägliche Anwendungsfälle benutzbar. Unser Interesse halber, ich habe mir das jetzt, als ich den Vortrag vorbereitet habe, habe ich gedacht, wie ist denn das heutzutage sozusagen, das ist jetzt ein Dreivierteljahr oder später, wie ist denn das auf meinem Laptop sozusagen? Das ist hier so ein Laptop, der hat so einen AMD Ryzen Prozessor auch drin. Habe das mal verglichen mit so einem Ryzen 9, mit so einer iGPU auch drin. Interessanterweise, die Scores sind hier alle so ein Ticken niedriger. Also es kommt eigentlich niemand auf die Neuen wird hier nicht visualisiert, aber es kommt auch niemand auf die Neuen. Und wir sehen hier sind so verschiedene Gamma-Varianten und Mistral. Die sozusagen alles, was ich lokal ausführen kann, ist eigentlich trotzdem noch signifikant schlechter als das, was wir da vor einem halben Jahr auf dem Server eingeführt haben. Was wir hier sehen, das ist sozusagen Gamma 3, gibt es ein 270M-Modell, also wirklich super klein und auch super schnell, wenn man es lokal ausführt, hat logischerweise ziemlich schlechte Antworten. Und was auch ganz interessant war, fand ich, dass diese Gamma 3N und Mistral Small, also so ein Gamma 3N, das kleinste hat so 4 bis 5 B, die heißen E2B, weil sie sozusagen so ein bisschen Werbung, die behaupten, dass dann nur ein Experte immer aktiviert wird und dass es dadurch effektiv so schnell ist wie ein 2B-Modell. Es braucht aber letztlich im Arbeitsspeicher den etwa 5 GB, also so zwischen 4 und 5. Und was wir sehen, interessanterweise finde ich, dass die Gamma 3N und die Mistral Small sich eigentlich kaum unterscheiden. Also das Mistral Small hat 24 B und das Gamma N hat so zwischen 4 und 5 B. Und sind eigentlich bis auf ihr Reasoning ist Mistral ein bisschen besser, aber sonst irgendwie fast gleich gut. Ja, das fand ich ganz überraschend. Und wenn wir uns dann die Tokens per Second lokal anschauen, also logischerweise ist das Gamma 270M super schnell, es hat hier 120 Tokens per Second, generiert aber halt sehr niedrige Qualität. Und bei den anderen sehen wir, es ist halt deutlich niedriger. Aber wir haben sozusagen diese größeren Modelle, die sind lokal auf so einer iGPU erheblich langsamer. Also hier, das sind so um die 30, hier sind wir so glaube ich unter 5. Also sozusagen wirklich erheblich langsamer für einen Qualitätsgewinn, der fast unterhalb der Messbarkeitsgrenze ist. Das fand ich ganz spannend. Das heißt aber sozusagen hier, das MT-Bench ist für sozusagen, wenn wir jetzt einen Server betreiben, im großen Maßstab und sozusagen auch die Ressourcen haben, ist nicht so empfehlenswert. Für kleinere Modelle kann man die durchaus noch unterscheiden. Zwischenfrage, ja?
Ja. Wäre es nicht sinnvoll, statt dem BPS, wenn du das dazu gesetzt hast, dadurch nicht die Lesegeschwindigkeit, weil klar, der erste Druck kommt, das ist sinnvoll, aber dann ist ja dann die Lesegeschwindigkeit, muss ja einfach nur mithalten können. Ich muss ja eigentlich nur mit der Lesegeschwindigkeit mithalten.
Echt? Sorry, also die Antwort wird ja nach dem ersten Token gestreamt und insofern habe ich gedacht, wäre es nicht sinnvoll, eventuell die durchschnittliche Lesegeschwindigkeit dann anzustreben als Minimum, ne? Weil klar, es ist toll, wenn der irgendwie 80 Milliarden Tokens in der Millisekunde produziert, aber davon hat der User ja eigentlich nichts. Also nicht so schnell lesen kann.
Ja, also sozusagen erstmal vom Technischen her messen wir halt die TPS. Die Lesegeschwindigkeit sind so zwischen 10 und 20. Natürlich könnte man sozusagen jetzt domänenmäßig sagen, ich möchte eben maximal 20 TPS haben oder mehr ist mir nicht wichtig. Muss aber jetzt sozusagen so von der täglichen Benutzung würde ich sagen, wenn ich mir einen Prompt eingebe und was generieren lasse und dann sind so drei Überschriften, dann springe ich auch mal zu Überschrift 3 und wenn die nicht da wäre, könnte ich sozusagen nicht springen. Ne? Von daher, ich glaube schon, es ist sinnvoll, diese Zahlen überhaupt zu erfassen. Bei Thinking-Modellen sieht das ganz anders aus, ja, weil bei Thinking-Modellen, wenn ich sozusagen das Thinking nicht mit mir anzeigen lasse, dann ist die Time to First Token plötzlich richtig hoch.
Ich spiele auch zu Hause ein bisschen mit dem Benchmarking. Ich habe einen 2P40 und einen RTX 2000. Und da stelle ich mir die Frage, würde gerne wissen, was ist deine Meinung, dass bei Olama ladet ja den Modell rein in den VRAM und hält er drin. Deshalb würde ich mir vorstellen, dass da die Benchmark-Messung wäre am besten, dass ich ständig diese Modell teste mit unterschiedlichen Fragen, das quasi ein Langzeit ist, weil er bleibt ja in den Raum. Aber ich habe jetzt den Olama umgestellt, dass er beispielsweise entladet. Natürlich diese Entladung von dem Modell dauert Zeit, bis der Modell das aufarbeiten kann. Aber dann kann ich auch parallel Benchmarking machen mit dem Olama. Aber ich glaube, dieses Konzept, wie ich mit dem RAM-Handling mache, mit dem VRAM-Handling, beeinflusst stark die Benchmarking von dem Modell.
Ja, also sozusagen, das stimmt auf jeden Fall. Wenn ich das sozusagen, wenn ich das nicht im VRAM habe, das Modell, dann dauert das ja eine halbe Minute oder so, je nach Modellgröße, bis das startet. Wir halten jetzt in dem Server so, und das ist auch dauerhaft so eingerichtet, dass halt die Modelle, dass sozusagen ein Pod vorrätig ist und dieser Pod beginnt dann zu antworten. Zumindest für die Hauptmodelle. Es gibt, glaube ich, manchmal haben sich die Leute dann noch kleinere Modelle gewünscht, die dann nicht im VRAM sind. Und von daher, ja, also Wobei aus meiner Sicht ist auch die meisten sozusagen diese Tokens per Second, die müssen halt okay sein sozusagen. Aber meistens ist das, was einen dann letztlich entscheiden lässt, ob man das Modell benutzt oder ob man vielleicht auch halt dann doch ChatGPT benutzt, ist eigentlich die Qualität der Antwort. Ne? Von daher haben wir da dann wenig weiter. Also wir haben es sozusagen so weit gebracht, dass es halt über diesen 20 TPS liegt und dann aber eigentlich uns drauf so ein bisschen guckt, wie die verschiedenen Modelle, welche wir überhaupt hosten können. Da sind wir halt an diese Grenze gestoßen, dass es halt bei uns extrem langsam geworden ist, wenn wir was über 2 Knoten gehostet haben. Genau, und aber die Antwortzeit, solange die halt akzeptabel war, haben wir da ehrlich gesagt nicht mehr weiter genau reingeguckt.
Ja. Ja, ich finde auch problematisch, dass wir, glaube ich, aktuell in dem Privatsektor gar nicht sehen können, wie wir V-Ram-Peering machen könnten, weil die Rechenzentrum, die große Rechenzentrum, die NVIDIA, die haben ja die Lösung, dass wir die Karten verschmolzen effektiv. Das heißt, die V-Ram steigt, aber in dem Privatsektor oder in dem wissenschaftlichen Forschungssektor, ich weiß nicht, wie wir NVIDIAs verschmolzen könnten.
Ah, okay, ja, das ist da gab es letztes Jahr auf dem Chemnitzer Linux-Tag einen Vortrag dazu. Also sozusagen, ich glaube sozusagen auch jetzt, also jetzt wir als Rechenzentrum, wenn wir jetzt 10-mal so viel Budget hätten könnten, also da gibt es dann ja irgendwie Kabel, die sozusagen die einzelnen Grafikkarten direkt verbinden. Also wenn man 10-mal so viel Geld hätte, könnte man das machen, aber das können wir sozusagen selbst als Rechenzentrum sozusagen haben wir das nicht gemacht. Also aber das war sozusagen eine betriebswirtschaftliche Abwägung, wo ich dann nicht beteiligt war. Wir haben sozusagen gesagt bekommen, hier sind die Rechner, richtet das ein und das haben wir sozusagen geschafft, ja.
Dankeschön.
Okay, aber würde ich nochmal ganz kurz die letzten, genau. Hier, ich habe ich habe mein lokales Modell gefragt, gib mir Feedback zum Vortrag. Da kam aber leider so ein Chat-Error, weil der Kontext zu groß war. Also bitte gebt mir manuell Feedback. Und genau, dann noch, genau, wir haben sozusagen das, um es zusammenzufassen, LLMs brauchen GPUs. Es gibt ganz verschiedene Benchmarking-Typen, je nachdem, was für eine Qualität man messen will. Ich würde sagen, Instruction Following Evaluation, LLM as a Judge sind so ja, sehr typische Varianten. Und wer nochmal genauer reinschauen möchte, sozusagen, das ist, was wir jetzt gemacht haben, das haben wir eine kleine Publikation zu, veröffentlicht in diesen Proceedings. Das ist das Symposium on Software Performance, ist auch Open Access verfügbar. Das heißt, ich lasse die Folie nochmal hochladen, dann kann man auch einfach auf diesen Link klicken. Und dann bin ich am Ende vom Vortrag. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen im Raum? Okay, dann habe ich noch eine. Das ist ja jetzt eher so ein technischer Test. Inwieweit spielen Datensätze bei der Performance noch eine Rolle?
Datensätze? Also das würde natürlich im konkreten Anwendungsfall, wenn sozusagen, weil wir sozusagen das Rechenzentrum sind, sozusagen wir stellen halt diesen Dienst bereit und was wir auch bereitgestellt haben, da ist sozusagen ein Open Web UI drumherum und da kann jeder sozusagen dieses REC-Funktion von Open Web UI auch nehmen, das heißt, er kann eine PDF hochladen und dann haben wir so Tests gemacht, zum Beispiel kann man die Studienordnung der Physik hochladen und dann fragen, kann ich im Sommersemester anfangen zu studieren oder solche Geschichten. Mit größeren Datensätzen haben wir ehrlicherweise nicht gearbeitet. Wobei da ist ja dann sozusagen, also wenn man jetzt Textdatensätze hätte, kommt es ja darauf an, dann braucht man halt eine Vektordatenbank und ein Embedding-Modell. Und das wäre dann wieder, da müsste man halt gucken, wie gut für bestimmte Anwendungsfälle so eine Vektordatenbank und das Embedding-Modell funktioniert. Aber das wäre dann eigentlich eine neue Fallstudie, wo man auch nochmal so viel Zeit im Grunde damit verbringen könnte, würde ich sagen.
Okay, da oben ist noch eine Frage, das Mikro bringe ich dir. Moment.
Dankeschön. Eine kurze Berichtigung, VLM unterstützt wohl auch die AMD-Grafikkarten. Das war irgendwie auf deinen ersten Folien, meintest du nur, Nvidia wird irgendwie unterstützt?
Also meiner Kenntnis nach nicht, aber...
Also ich habe gerade nochmal nachgeguckt, kann mich auch irren, dass ich habe auch nur Nvidia-Grafikkarten, aber ich habe nur, vielleicht nochmal kurz
nachgeschaut. Ich gucke das nochmal nach, aber weil die Folie habe ich schon mehrfach so gezeigt, das ist das erste Mal, dass ich das höre, aber ich gucke es gerne nach, danke.
Genau, und ich habe ein ähnliches Setup wie du hier mit den Kubernetes und den VLM. Ich wollte fragen, ob ihr euch hinsichtlich Caching das angeguckt habt, dass ihr jetzt, wenn ihr jetzt Open Web UI oben drüber habt, dass ihr einen User sozusagen nur auf eine GPU dann sozusagen runter persistiert, damit hier vielleicht vom Caching von dem VLLM dort der die also einfach eine schnellere Antwortzeit irgendwie vorhanden ist, ob ihr euch daran Gedanken gemacht habt. Oder wie, ob ihr einen Round Robin drin habt, ich weiß es nicht genau.
Ja. Nee, da haben wir uns ehrlich gesagt keine Gedanken drüber gemacht. Ist natürlich was potenziell das sozusagen, was es beschleunigen könnte. Aber das wäre sozusagen, da müsste man so ein bisschen gucken, was die konkreten Benutzer, also wie effizient das ist und was die konkreten Benutzer machen, weil sagen, da müsste auch genug sagen, in dem Cache liegen, was so ein bisschen ähnlich ist. Ja, nee, aber haben wir uns, also sagen, müsste man halt im Betrieb eher dann beim Monitoring mal gucken, was passiert. Ist ein guter Punkt, aber haben wir uns nicht angeguckt.
Dann noch eine Frage, da unten, Moment.
Ja, mich würde noch interessieren, wie das aussieht mit den Quantisierungen, ob ihr da irgendwie das so systematisch getestet habt und geschaut habt, ab wann die Performance wirklich schlecht wird und ob das sich auch vielleicht bei den Modellen sehr unterscheidet.
Da haben wir am Anfang sozusagen stärker drauf geguckt. Also wir haben sozusagen am Anfang, bevor der Cluster da war, haben wir schon mal erste Experimente auf diesen anderen Cluster gemacht. Aber das haben wir im Grunde nur so episodisch untersucht, weil dann war quasi die Anforderung, dass die Benutzer das quasi in voller Qualität kriegen. Deswegen, ja, nee, haben wir uns nicht so systematisch angeguckt. Aber ja, so anekdotisch würde ich sagen, halt, diese Int 8, also Qualifizierung ist halt okay, alles andere verschlechtert die Qualität. Ja.
Alles klar.
Danke für den Vortrag. Frage, ihr habt ja L40S NVIDIA-Grafikkarten. Da ist es auch, wenn man das Ganze als VGPU weiterreicht, da muss man noch die Lizenzen dazu rechnen. Ne? Nur als kleiner Hinweis. Das ist das eine. Das zweite, die Frage, wie habt ihr es realisiert, die größeren Modelle auf mehrere Grafikkarten zu verteilen, also zum Beispiel Coder-Modell auf die L40S-Grafikkarten?
Na, das Coder-Modell muss man ja nicht verteilen, weil das 33B sind und wenn wir das sozusagen in der... Achso, nee, wir haben...
Es gab noch größeres Coder-Modell.
Also wir hatten sozusagen, ehrlich gesagt, nach einem Dreivierteljahr weiß ich nicht mehr genau. Also es gab sozusagen diese Zwischenschicht, die man bei, die man da noch benutzen konnte, die VLM hat, um das sozusagen auf zwei auf zwei Knoten zu verteilen. Und da musste man sozusagen noch was installieren. Und das hat aber war damals extrem langsam. Aber das hieß meines Wissens nach irgendwas mit R. Aber da müsste ich jetzt nachgucken. Aber das sozusagen das normale Verteilen auf einem Knoten ging out of the box. Also da haben wir eigentlich nichts installiert.
Also das heißt Ray.
Ray, ja.
Genau. Wir haben das auch mit den größeren Modellen probiert und in unseren Anwendungsfällen lief das DeepSeek 3.2 auch nicht stabil genug und wir haben das jetzt durch ein anderes großes Modell ersetzt.
Durch welches?
Kimi 2.5.
Ah, ja. Guter Hinweis, dass Kimi 2.5 müssen wir probieren, ja.
Ja, noch eine ganz kleine. Und zwar gibt es einen architektonischen Grund, weshalb Ollama als verteiltes System so krass abstinkt gegen VLM? Seid ihr dem ein bisschen nachgegangen?
Ja, da gibt es einen Grund dafür. Da gibt es auf jeden Fall einen Grund dafür, aber den kann man relativ einfach ergoogeln. Dass sie sozusagen, glaube ich, die Layer anders gecached werden, wenn sozusagen, also VLM würde, glaube ich, VLM würde sozusagen, wenn zwei Anfragen an dasselbe Modell kommen, würde es den ersten Layer irgendwie im Cache lassen und zweimal sozusagen den ersten Layer durchbrechen und dann zweimal den zweiten Layer und dadurch verändern sich nur die Daten, aber die Matrizen bleiben gleich. Aber das kann man auf jeden Fall sehr einfach googeln, wie VLM das macht, das ist dokumentiert.
Letzte Chance für eine Frage. Wenn nicht, dann vielen, vielen Dank und wir schließen den Vortrag hiermit.